Wer von euch kennt den Filmtitel Die fetten Jahre sind vorbei? Okay, Film, 10 Jahre alt oder so, 15 Jahre. In Anlehnung an diesen Filmtitel habe ich am Freitag wohlgemerkt, nicht heute, da würde ich es vielleicht anders formulieren, gedacht, eigentlich könnte man sagen, die heißen Tage sind vorbei. Es sieht schon ein bisschen besser aus, aber gestern, ich war kurz auf dem Kandel, 10 Grad. Letzten Montag habe ich noch bei rund 30 Grad und bestem Wetter eine tolle Radtour gemacht vom Schluchsee nach Freiburg. Am Dienstag habe ich noch im Opfinger See gebadet. Und jede Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, habe ich den Tag begonnen mit einer Tasse Kaffee, meiner Bibel und meinem Tagebuch in der Hand auf dem Balkon. Ging bestens. Aber dann, ich glaube, es war am Mittwochabend, ist das Wetter deutlich gekippt. Um 21 Uhr hat es angefangen zu regnen im Rieselfeld. Und es ist irre, was dann alles anders gleich wird und anders wirkt. Wolken verdecken die Sonne, die Temperatur geht runter. Statt kurzer Hose ist plötzlich Anorak angesagt, einmal sogar Regenhose. Und ruckzuck rückt all das Schöne, der Urlaub, die Wärme, die Sonnenuntergänge, die Ausflüge, das Eisessen irgendwie meilenweit weg. Und man hat eine ganz andere Stimmung und Wahrnehmung. Die Aufmerksamkeit so nach dem Urlaub rückt allmählich wieder Richtung grauer Alltag. Wenn sich die Wolken vor die Sonne schieben, dann sieht die Welt gleich ganz anders aus. Viel grauer. Und wenn man nicht aufpasst, dann nimmt einen das so mit und man kommt in so eine Depri-Stimmung, so eine Problemtrance. Wir wissen zwar, es gibt noch all das Schöne und Gute, aber wir merken es gar nicht mehr so richtig. Wir schauen nur noch auf das Problem, die Schwierigkeiten, das Schwere und vergessen, was es rechts und links davon noch gibt. Die fetten Jahre sind vorbei. Die Überschrift passt vielleicht auch zu der Situation, in die der Bibeltext für die Predigt von heute wahrscheinlich gehört. Und wahrscheinlich gibt es dort auch Leute, die in so einer Depri-Stimmung waren und so einer Art Problemtrance. Die glanzvollen Zeiten, in denen ein König David mit jeder Schlacht das Gebiet Israels erweitert hat und in denen der weise König Salomo den vielgerühmten und schönen Tempel für Jahwe gebaut hat, die sind längst vergangene Geschichte. Die Gegenwart sieht anders aus. Im Jahr 700 vor Christus liegt das Land unter assyrischer Besatzung. Was vom Land Juda übrig geblieben ist, ist eigentlich, wenn man genau guckt, nur noch die Stadt Jerusalem, die nicht besetzt ist. Dort lebt der Prophet Jesaja, aber er weiß, auch dort droht die Eroberung. Und innerhalb der Stadtmauern sieht es auch nicht so ganz rosig aus. Statt Gottvertrauen lenken strategische Überlegungen die Politik des Gottesvolks. Not lehrt nicht immer beten. Manchmal sorgt sie auch dafür, dass Leute den Glauben verlieren oder die Ellbogen ausfahren. Statt Gerechtigkeit herrscht Korruption. Und wie das so ist in schlechten Zeiten, den Armen geht's noch schlechter, während sich die Elite noch irgendwie ganz gut durchmogeln kann. Und Zukunftsperspektiven für das kleine, fromme Volk, totale Fehlanzeige. Keine Idee, wie es besser werden soll, wie es weitergehen soll. Kein Wunder, wenn sich dann sowas wie eine kollektive Depression, so eine Problemtrance breit macht. So ungefähr stelle ich mir die Kulisse vor für das, was der Jesaja dann zu sagen hat. Ich lese uns den Predigttext für heute aus Jesaja 29, Vers 17 bis 24. In der Lutherbibel ist er überschrieben mit Die große Wandlung. Die große Wandlung kündigt Jesaja an. Bald schon wird das wilde Bergland des Libanon in einen üppigen Obstgarten verwandelt, dicht bewachsen wie ein Wald. Dann werden sogar Taube hören, was aus der Buchrolle vorgelesen wird, und die Blinden kommen aus ihrer Dunkelheit hervor und können sehen. Wer niedergeschlagen war, freut sich wieder, weil der Herr selbst der Grund seiner Freude ist. und die ärmsten Menschen brechen in Jubel aus über den heiligen Gott Israels. Dann ist es aus mit den Tyrannen und die frechen Lästermäuler gehen zugrunde. Ausgerottet werden alle, die nur darauf aus sind, das Recht zu verdrehen. Die andere auf die bloße Anklage hin verurteilen, die dem Richter Fallen stellen, der ein gerechtes Urteil sprechen will, und die Unschuldige um ihr Recht bringen. Darum sagt der Herr, der schon Abraham erlöst hat, zu den Nachkommen Jakobs: Die Israeliten sollen nicht länger bloßgestellt werden. Nie mehr müssen sie sich schämen. Denn wenn alle Nachkommen Jakobs meine Taten sehen, die ich unter ihnen vollbringe, dann werden sie meinen heiligen Namen ehren. Ja, in Ehrfurcht werden sie mir begegnen, dem Gott Israels, der schon der heilige Gott Jakobs war. Alle, die verwirrt waren, kommen wieder zur Einsicht und Widerspenstige lassen sich belehren. Was der Jesaja da erzählt, was seine Vision war, stand im krassen Gegensatz zu dem, was die Leute damals erlebt haben. Die real existierende Wirklichkeit sah ganz anders aus. Jesajas Vision von einer guten und gerechten Welt war ohne jeglichen Wirklichkeitsbezug. Und man kann sich überlegen, wie das wohl war, als der dort auf dem Marktplatz stand und es erzählt hat, was die Leute wohl gedacht haben und wie sie reagiert haben, ob sie ihm den Vogel gezeigt haben oder irgend sowas. Wir wissen es nicht, wie sie reagiert haben. Die andere Frage ist aber vielleicht genauso interessant und die wurde mir diese Woche schon mal gestellt von jemandem, der den Predigtext schon gelesen hat und gesagt hat: Oh je, was ist denn das? Was können wir heute mit so einem Text anfangen? Mit so einem Text und mit vielen ähnlichen Texten, die es in der Bibel zu finden gibt. Mit visionären Zukunftsankündigungen, mit der Vision vom neuen Himmel und der neuen Erde. Quer durch die Bibel finden wir sie. Bei Jesaja, bei den anderen Propheten der Bibel, in den Reden von Jesus in der Offenbarung. Texte von einer anderen, einer guten, einer gerechten Welt. Einer Welt, in der Gott im Mittelpunkt steht und Beachtung findet und geachtet wird und in der nur seine Liebe herrscht. Eine Welt, auf der nicht mehr gelitten und gestorben wird, nicht mehr gekämpft und betrogen, in der keine kleine reiche Gruppe von Gewinnern im Heer von Verlierern gegenübersteht. Eine Welt, in der keine Ressourcen ausgehen und in der es weder Umwelt- noch Klimakatastrophen gibt. Was halten wir so als glaubende Menschen, aber gleichzeitig auch als gebildete, aufgeklärte, vernünftige Menschen des 21. Jahrhunderts heute von solchen Bibeltexten? Und was nützen uns solche rosige Zukunftsaussichten? Was nützen uns all die biblischen Texte von der schönen neuen Welt, die Gott irgendwann mal, keiner weiß wann, schaffen wird? Das Erste, was dazu zu sagen ist, sie nützen nichts. Sie bringen keine Lösung. Sie verändern überhaupt nichts an der konkreten, schwierigen Situation, in der sich Menschen befinden können. Sei es Ungerechtigkeit, Krieg, Armut oder seien es persönliche Katastrophen, Krankheit, Beziehungskrisen, Trauer, was auch immer. Nichts ändert sich durch diese tollen Bibeltexte. Wir müssen uns trotzdem mit dem auseinandersetzen, was Gott uns zumutet, was er zulässt. Wir müssen ihn suchen in dem Schlamassel, müssen unsere Aufgabe da drin erkennen und angehen und dann verantwortlich handeln. Das wird uns nicht abgenommen durch so eine Utopie. Aber es gibt auch ein zweites. Solche Texte von der fernen Zukunft schenken uns einen neuen Denkrahmen für unsere Situation. Sie ordnen meine schwierige Gegenwart in ein größeres Ganzes ein und zeigen, worauf es rauslaufen wird, wie es wirklich enden wird, wo wir ankommen werden, mit unserer Geschichte. Freitagabend habe ich genug gehabt vom Vorbereiten. Ich dachte, setz dich mal mit einer Flasche Bier in die Badewanne. Und da kam mir dann ein schönes Bild. Es war ja kalt, da hilft eine Badewanne eigentlich schon. Ne? Und da kam mir dieses Bild von einem Bahnabteil. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Bahnabteil mit anderen Leuten. Vielleicht kommt ihr mit den anderen ins Gespräch. Vielleicht steht sogar was da, wie hier, ist bei der Deutschen Bahn nicht Standard, ich weiß, ist aus dem Nachtzug, glaube ich, das Bild. Vielleicht kommt ihr ins Gespräch, vielleicht auch lieber nicht. Vielleicht geht es euch gut, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht seid ihr einsam oder glücklich, wie auch immer. Der Zug, dieses Abteil, in dem ihr sitzt, das ist im Moment die Welt, in der ihr lebt, in der ihr euch befindet. Aber neben dieser kleinen Welt gibt es auch noch eine andere Wirklichkeit. Diese kleine Welt bewegt sich nämlich. Die ist in einem Zug drin. Man muss nur aus dem Fenster gucken, dann merkt man es, da bewegt sich was. Für mich ist es so ein Bild vielleicht, die uns helfen kann, mit diesem Text umzugehen. Die vielleicht was hat von unserer Situation. Wir leben unser kleines Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Aber drumherum tut sich was, da bewegt sich was. Die Welt bewegt sich auf ein Ziel zu. Ich bewege mich mit dieser Welt auf ein Ziel zu. Und die Prophetien und Zukunftsaussagen der Bibel sagen mir, wo ich ankommen werde, was das Ziel ist, wie alles enden wird. Und da wird mir dann klar, wenn ich die lese, das, was ich jetzt gerade erlebe, ist einfach nicht alles. Es ist nur eine vorübergehende Erscheinung im Zug des Lebens. Und wenn es mir wirklich dreckig geht und meine kleine Welt ganz unerträglich wird und ich mich auch nicht ohne weiteres befreien kann aus meiner kleinen Welt und ihrem Schlamassel, dann ist immer noch so. Das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Letzte. So wird meine Geschichte nicht enden. Ich bin unterwegs. Jenseits meiner Wahrnehmung und meiner Möglichkeiten gibt es einen, der dafür sorgt, dass der Zug ankommt. Gott. Gott ist der Garant für die gute Zukunft. Er ist der Garant dafür, dass am Ende Heil steht, alles heil wird. Und das finde ich ganz tröstlich. Und ich stelle mir vor, dass die Leidenden und Hoffnungslosen und Resignierten zur Zeit von Jesaja da auch ein Stück getröstet wurden. Dass es tröstlich war zu hören, was Gott tun wird. Gott wird Veränderung schaffen. Karges, verwüstetes, besetztes Land wird aufblühen und Frucht bringen. Taube werden Gottes Wort hören, Blinde werden sehen. Und vielleicht sind da auch die gemeint, die für Gott und sein Wort blind und taub sind, die dann erkennen, dass es doch einen Gott gibt und ihm Glauben schenken. Niedergeschlagene und Erniedrigte werden sich an Gott freuen. Unterdrücker und korrupte Machtmenschen dagegen haben ausgedient. Israel wird nicht mehr belächelt werden. Die Leute, die für den Glauben an Gott nur so ein müdes Grinsen übrig haben, werden neu lernen, sich auf Gott zu verlassen. Gott wird zurechtbringen, was falsch läuft. Gott sorgt für Heil, für eine heile Welt. Alles wird gut. Und es ist nicht nur so ein Spruch, sondern Gott kriegt es auch hin. Das finde ich auch für uns heute einen ganz starken Gegenpol zu allen Weltuntergangsstimmungen, die man kriegen kann, wenn man Zeitungen liest und Nachrichten hört. Vielleicht kommen manche Katastrophen und Schwierigkeiten auf uns zu, aber sie werden nicht das Letzte sein. Am Ende steht Gottes schöne neue Welt. Zugegeben, dass es alles so kommen wird, das ist jetzt fiktiv, kann man sagen. Wir können es nicht wissen. Wir können es nur glauben, darauf vertrauen und dadurch Kraft schöpfen für unsere schwierige Gegenwart. Der dritte Punkt, der mir zur Bedeutung von solchen visionären Texten in der Bibel eingefallen ist, heißt: Mein Einsatz für Gottes Sache lohnt sich. Ich will euch da auch noch mal ein Bild zeigen. Viele von euch werden das schon kennen. Da ist so ein kleiner Arbeiter, ein Steinmetz, der einen Stein behaut. Kleine Detailarbeit, anstrengend, mühsam. Aber er weiß, warum er das tun muss und warum er es tut. Er weiß, wofür es gut ist, wofür sich die Anstrengung lohnt, was dabei rauskommt. Ich baue eine Kathedrale, sagt er ganz vollmundig. Und weiß vielleicht, dass er es nicht ganz allein hinkriegt. Mit dem Bau von Kathedralen war das ja so eine Sache. Ne? Ich glaube, das haben teilweise über 100 Jahre hat die Bauzeit gedauert. Das heißt, unser Mann ist vielleicht in zweiter oder dritter Generation dabei, Kathedrale zu bauen. Vielleicht weiß er auch, dass er die Fertigstellung gar nicht mehr selber mitbekommen wird. Dass er nie in dieser Kathedrale sitzen wird und sie genießen wird. Vielleicht muss er sich mit den schönen Plänen von der Kathedrale zufrieden geben. Aber wie auch immer, er weiß, ich kann einen Beitrag dazu leisten. Und ich habe ihn geleistet. Ein Stück von dieser Kathedrale bin ich. Und es tut gut, das motiviert ihn. Vom Neuen Testament her gesehen, aus christlicher Perspektive, beginnt die große Wandlung, von der Jesaja schreibt, mit Jesus. Jesus hat gesagt, das Himmelreich, die neue Herrschaft Gottes auf der Erde, ist keine Zukunftsmusik mehr. Sie hat schon begonnen mit mir. Mitten unter euch ist jetzt schon das Neue, das Gute von Gottes Reich. Das Fundament für die Kathedrale ist schon gelegt. Es gibt mitten in der Welt den gegenwärtigen, erreichbaren, helfenden, segnenden, rettenden, den wirkenden Gott. Ich denke, viele von uns können von sich sagen, er hat mich erreicht. Er hat in meinem Leben irgendwie ein Fundament von was Gutem gelegt, hat mich zurechtgebracht, hat mich berührt, wie er den Jesaja berührt hat, hat mich angesprochen dann und wann, hat Dinge in meinem Leben heil gemacht. Und das ist erst der Anfang. Es geht weiter. Bei mir, in meinem Leben, hoffentlich, und in unserer Welt. Gott baut sein Reich. Und wir sollen dabei mitmachen und auch sagen, ich baue eine Kathedrale. Jesus fordert uns auf, ihm nachzugehen, seine Nachfolger zu sein auf dem Bau von Gottes Reich. Weiterzumachen, was er angefangen hat. Und was Generationen von Christen weitergeführt haben. Auch wir werden damit nicht fertig werden. Aber durch die Zukunftstexte der Bibel erfahren wir, was Gottes Plan ist. Und weil Gott nicht irgendein Architekt ist, der vielleicht wegstirbt und seine Pläne gar nicht vollenden kann und der Bau nicht fertig wird, wie die Straßburger Münster oder so, sondern weil er Gott ist, wird dieser Plan auch zum Ziel kommen. Und das, was wir dazu beitragen können, wird nicht umsonst sein. Christen werden Hoffnungsträger für diese Welt, wenn sie sich mit einsetzen für Gottes Pläne mit dieser Welt, für Friede und für Gerechtigkeit, für Barmherzigkeit, für Schwache und Arme, für unheile Menschen, für Vergebung, für Versöhnung, für die Wertmaßstäbe Gottes in unserer Gesellschaft, für Glaube, für Gottvertrauen. Hoffnungsträger können wir sein im Vertrauen darauf, dass Gott auch durch uns wirkt und dass mehr passieren kann, als Menschen für möglich halten. Also bauen wir auch mit an Gottes Kathedrale. Die fetten Jahre sind vorbei. Ich finde, diese Formulierung passt auch so ein bisschen zu unserer gesellschaftlichen und politischen Stimmung und Situation vielleicht auch. Es geht uns zwar ziemlich gut in Deutschland, die Wirtschaft brummt, wir haben fast Vollbeschäftigung, stabile Verhältnisse, vieles klappt gut bei uns. Ja, mit dem Bauen haben wir so ein bisschen Probleme in Berlin oder so oder beim Bahnbau, aber im Großen und Ganzen funktioniert doch ganz viel. Aber trotzdem gibt es so eine ganz große, unfassbare Unsicherheit in unserer Gesellschaft. Also ich empfinde es auf jeden Fall so. Vielleicht auch sowas wie Zukunftsangst. Wie wenn unsere Welt auf so einer dünnen Eisplatte aufgebaut wäre, die vielleicht mit dem Klima auch weiter schmelzt und brüchiger wird. Irgendwie vieles, was früher stabiler war, wird schwieriger. Die EU ist zerstritten. Egomanen an der Macht in Russland, Amerika, der Türkei, Nordkorea. Nationalisten und Rassisten in den Startlöchern in vielen Ländern. Korruption, Verlogenheit, Geldgier in der Wirtschaft. Keine Lösung für Kriege und Terror in Nahost. Wohlstandsgefälle, Armutsmigration. Die ehrgeizigen Klimaziele in weiter Ferne. Und weit und breit kein, sind wir schon so weit. Weit und breit kein Gesicht, kein Name, keine Person oder Gruppe, der man vielleicht zutrauen könnte, dass sie all die Dinge in den Griff bekommt. Wahrscheinlich müssen wir uns da auch keine Illusion machen. Menschen werden das nicht in den Griff bekommen. Das Gute werden wir immer nur bruchstückhaft durchsetzen können in unserer Welt. Menschenmögliches ist wahrscheinlich nicht genug, um alles zu tun, was nötig wäre in unserer Welt. Aber wir können uns in unserer Welt mit unseren Möglichkeiten und mit unserem spezifisch christlichen Verständnis einbringen. Wir glauben, wir wissen, dass das gute und heilvolle Zukunft hat. Und deshalb setzen wir uns für Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Gottvertrauen ein. Vielleicht ganz bruchstückhaft. Und da komme ich jetzt zu dem letzten Bild, das ich mitgebracht habe. Aus dem Kalender, der auf meinem Schreibtisch steht, ein Zitat von Johann Hinrich Wichern, der sich vor gut 150 Jahren für Gottes Sache eingesetzt hat und damit auch Sozialgeschichte geschrieben hat in Deutschland. Das war ein frommer Mann und er hat auch eine gewisse Lebensweisheit gehabt und dieser Satz, finde ich, passt sehr gut da rein. Nur der kann sich der Not in der ganzen Breite entgegenstellen, der den Mut hat zur ersten kleinen Tat. Diesen Mut wünsche ich uns. Zur ersten kleinen Tat des Guten und des, was Gott möchte. Die Zukunftsvisionen der Bibel sollen uns nicht dazu bringen, dass wir aufs Sofa sitzen und warten, dass Gott alles gut macht, sondern sollen dazu helfen, dass wir mit guter Perspektive und Zuversicht mitbauen an Gottes Kathedrale in dieser Welt. Den Mut wünsche ich uns. Die Hoffnung, dass sich Gott da drin dann auch einsetzt und dass er die Lösungen schafft, die wir nicht hinbekommen. Dafür sollen wir uns einsetzen und darum können wir auch beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Werden wir gleich tun. Vielleicht könnt ihr ja auch jetzt gleich so ein bisschen überlegen, was ist denn meine erste kleine Tat? Was ist mein Beitrag? Wo tue ich das, was Gott haben möchte in dieser Welt? Jetzt laden wir euch ein zu einer Zeit der Anbetung Gottes. Wir werden drei Lieder haben, die Gott ehren und loben. Könnt mitsingen, könnt aufstehen, könnt sitzen bleiben. Vielleicht gibt es auch Leute unter uns, die sich ertappt fühlen von diesem Wochenspruch, die sagen, eigentlich bin ich ganz schön geknickt oder bin vielleicht gerade kurz davor auszubrennen. Und vielleicht ist euch nicht nach Loben und Anbeten zumute, dann gibt es noch ein anderes Angebot. Der Roman und die Andrea sind hinten in dem Musikraum und bieten an, für Menschen zu beten, die einfach ein Anliegen mit sich rumschleppen, mit dem sie nicht allein bleiben wollen und Gott um seine Unterstützung bitten wollen. Jetzt herzliche Einladung zum gesungenen Gebet.